Bevor ich heute das Wort Gottes auslege, möchte ich euch zuvor mal eine Geschichte, und zwar von Benny, erzählen. Benny ist in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Da gab es Gemeindestunden, die hat er regelmäßig besucht. Seine Eltern, die wollten das so. Sonntags wie mittwochs war er da immer präsent. Bei ihm war das aber so, dass er schon samstagabends Magenschmerzen hatte, weil er wusste, jetzt kommt die längste Zeit in der Woche, sonntagsmorgen dort zu sitzen und zu hoffen, dass die Zeit schnell vorbeigeht. Als Jugendlicher hat er gerne Fußball gespielt, Computerspiele zu zocken und er hatte Interesse an Mädchen und Frauen. Darauf lag der Fokus in seinem Leben. Sein persönlicher Glaube war als Jugendlicher nicht vorhanden. Er hat auch nicht die Bibel gelesen, er hat auch nicht gebetet. Es hat ihm einfach nichts bedeutet. Er hat sich aber in dem christlichen Umfeld bewegt, er hat in dem Gemeindekontext gelebt, obwohl er nicht geglaubt hat. Er hat dann geheiratet und Kinder bekommen und nach dem Start der Ehe haben sie dann auch ein Haus gekauft, haben eine Familie gegründet und haben viele Urlaube genossen und waren viel auf Reisen. Sie haben dann weiterhin die Gemeindestunde besucht, am Sonntag wie auch unter der Woche. Beruflich war er längere Zeit Angestellter. In dieser Zeit war er oft neidisch auf andere und hat neidisch auf andere geguckt. Er hatte die beneidet, die viel Geld und Erfolg hatten, die im Leben auch etwas aufgebaut hatten. Und sein Ansinnen war auch, dass er eines Tages das auch haben möchte. Aber andererseits hat er auch viel Gutes getan. Er war sehr hilfsbereit, er hat Obdachlose von der Straße geholt, aber das alles hat er nur gemacht, um ein entsprechendes Ansehen zu bekommen. Aber das war ihm nicht genug. Dann kam Corona. Dann hat er überlegt, was er jetzt machen soll. Innerhalb der Firma hat er immer wieder die Stelle gewechselt, weil er eigentlich nie so wirklich zufrieden war. Und während der Corona-Zeit durften ältere Menschen nicht einkaufen gehen und da dachte Benny bei sich selbst, er tut wieder was Gutes und geht für ältere Menschen einkaufen. Und danach hat er sich handwerklich selbstständig gemacht und dieses Geschäft ist dann auch gewachsen. Über einen guten Kumpel hat er dann den Tipp bekommen, dass er sich doch auch auf Social Media engagieren sollte. Und über Instagram und TikTok wurde er dann auch sehr erfolgreich, so dass er eine 7-stellige Follower gewann. Dort konnte er dann seine Handwerksfähigkeiten nach außen präsentieren. Und für ihn war das sehr wertvoll, dass nun viele Menschen ihn kannten. In dieser Zeit hat Gott in seinem Leben keine große Rolle gespielt. Morgens musste er Videos schneiden, dann zur Arbeit gehen und abends war er dann müde. Er hatte sein eigenes Reich gebaut. Auch wenn er in dieser Zeit in den Gottesdienst gegangen ist, da war die Predigt für ihn überhaupt nicht ansprechend. Gott hat dann aber auch Stoppschilder gesetzt. Nach 2,5 Jahren wurde er dann an seiner Schulter krank und er hat trotzdem weiter geackert wie ein Blöder. Ein anderes Stoppschild war, dass er mit seiner Frau ein Fotoalbum angeschaut hat. Und er war dann sauer, dass bei diesen Fotos er nirgends dabei war. Und seine Frau sagt, du warst ja immer am Arbeiten. Er hatte praktisch keine Zeit für seine Familie. Und dann kam die Wende. Er hat ja immer viel Gutes getan. Und er ist zum Evangelisieren auch mit rausgefahren. Und ein Bruder fragte ihn, ob er bei einer Open-Air-Evangelisation in Köln mitkommen möchte. Und er hat es diesem Bruder auch zuliebe getan. Sie standen vor dem Bahnhofsvorplatz in Köln. Da laufen permanent 300 Menschen über diesen Platz. Und dieser Bruder hat dann zu Benny gesagt, heute bist du dran zum Predigen. Er meinte, er könne das nicht. Und dann meinte der Bruder, lass uns mal beten. Und dann hat Benny das Mikrofon genommen und ist nach vorne gegangen. Und er überlegt, was soll ich überhaupt bringen? Da er 35 Jahre nie in der Bibel gelesen hat, er nie gebetet hat, er hat überhaupt keine Grundlage. Aber eines wusste er, was Jesus für ihn getan hatte. Und als er diese Botschaft weitergab, kam ihm in den Sinn, was hat dieser Mann Jesus am Kreuz für dich getan? Und was tust du für ihn? Wie hast du gelebt? Wie hast du in dieser geheuchelten Frömmigkeit gelebt? Du hast dein Leben ohne Jesus gelebt. Und das wurde ihm in diesem Moment so schmerzhaft bewusst, dass er vor 300 Menschen zusammengebrochen ist. Er hat geheult und ist davon weggegangen. Das war das Stoppschild, wo Jesus zu ihm gesagt hat, jetzt musst du umkehren, ansonsten ist es zu spät. An diesem Tag wurde das Leben von Benny komplett umgekrempelt. So viel einmal zu Bennys Geschichte. Wie kommt es, dass Kinder aus gläubigen Elternhäusern diesen geheuchelten, unechten Glauben vorleben? Viele tun es eventuell wegen der Eltern, dass sie diese nicht enttäuschen wollen. Und man muss bedenken, diese Kinder von gläubigen Eltern sind in der Gemeinde groß geworden und wollen die dadurch entstandenen sozialen Kontakte nicht verlieren. Das heißt, dieser unechte Glaube wird oft auch aus Menschenfurcht vorgelebt und nicht in böser Absicht. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, ob das Problem des geheuchelten Glaubens nur ein Phänomen unserer Zeit und der zweiten Generation ist, oder ob auch schon Paulus dieses Problem kannte. Und dazu lesen wir jetzt den Predigttext aus Philipper 3,17 bis 21. Da schreibt Paulus Folgendes: Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun sage ich es aber auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Bin ich jetzt, welcher Folie bin ich jetzt? Ist das die zweite? Okay. Von wem spricht Paulus hier? Wenn er sagt, denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Wer sind die vielen? Wenn man unvoreingenommen dieses Wort betrachtet, dann bin ich mir nicht sicher, ob mein Predigtthema, das Problem der zweiten Generation, auf dieses Bibelwort bezogen werden kann. Man müsste es umformulieren und von dem Problem der ersten Generation sprechen. Es ist erstaunlich, dass Paulus hier von vielen spricht. Also auch schon zu seiner Zeit fanden viele in die Gemeinden, von denen Paulus sagen würde, dass sie keine Christen sind. Das heißt, die Gemeinden hatten in der Antike eine starke Anziehungskraft auf die heidnische Welt, sodass viele sich diesen Gemeinden angeschlossen haben. Was letztendlich das Anziehende war, wissen wir nicht. An diesem Punkt müssen wir aufpassen. Wenn auch viele in Gemeinden kommen und die Gemeinden entsprechend groß sind, dann ist das noch lange kein Indiz für deren geistliche Vollmacht und Qualität. Aber die vielen, von denen Paulus hier spricht, müssen Menschen gewesen sein, die sich zu Christus bekannten. Es waren also keine offensichtlichen Gegner, so wie die Juden, die den Messias abgelehnt haben. Hätte man diese Menschen gefragt, ob sie Christen seien, dann hätten sie dem ganz bestimmt zugestimmt. Wie entlarvt Paulus die falschen Christen, wenn er sagt, denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. An dem wie und was sie leben, erkennt Paulus wohl ihren wahren geistlichen Stand. Und dieses Thema des echten Christseins hat Paulus in Philippi oft angesprochen, sagt unser Wort hier. Und es muss uns bewusst sein, dass dieses Problem des echten Christseins nicht nur ein Problem der Landeskirchen ist, sondern sehr wohl auch der Freikirchen. Und es muss wohl oft angesprochen werden. Paulus hat es getan. Echtes Christsein macht Paulus nun an dem fest, die so leben, wie er lebt. Unsere modernen Ohren empfinden das arrogant, wenn Paulus sagt, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Heißt das, dass wir das Leben des Paulus jetzt eins zu eins kopieren sollen? Es geht nicht darum, dass wir das Leben des Paulus formal kopieren, aber es geht darum, dass wir aus der gleichen Kraftquelle leben, von der auch Paulus gelebt hat. Und daran erkennt man echtes und falsches Christsein. Wenn jemand Christ ist, dann erweist sich das äußerlich im Leben, sowohl in seinem Charakter, in seinem Reden, als auch in seinen Taten. Aber die Frage ist doch nun, viele bekennen sich zum christlichen Glauben, aber dieser Glaube hat keine prägende Kraft in ihrem Leben. Wie kommt das? Auch schon die erste Generation der Christenheit hat unter diesem Problem gelitten. Benennt Paulus nun gewisse Indizien, die dieses falsche Christsein widerspiegelt? Und an dieser Stelle dürfen wir nicht nur auf das Äußere des Christseins achten, ob das äußerlich formal richtig gelebt wird, sondern wir müssen die inneren Aspekte des Christseins beachten. Was kennzeichnet falsche Christen aus? Paulus sagt, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Paulus verwendet hier nun eine unglaublich harte Sprache, wenn er solche Begriffe wie Feinde, Verdammnis und Schande verwendet. Das erste Kennzeichen der falschen Christen ist ihre Geringschätzung des gekreuzigten Christus. Würde man mit solchen Christen ein Interview halten und sie fragen, glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Dann würden sie dem ganz sicherlich zustimmen. Wer auf diese Frage so antwortet, der kann doch kein Feind des Kreuzes Christi sein. Geht Paulus nicht zu weit mit seiner Beurteilung und Verurteilung? Wann weiß ich denn das Kreuz Christi zu schätzen? Ich werde es zu schätzen wissen, wenn ich im Lichte des Wortes Gottes meine Verlorenheit vor Gott erkannt habe. Aber wie soll ich meine Verlorenheit vor Gott erkennen? Diese Verlorenheit vor Gott werde ich nur im Lichte der Bibel erkennen, wenn ich diese lese. Und viele, die in christlichen Elternhäusern groß werden, die lesen nicht wirklich die Bibel, oft. Und für mich gibt es drei markante Aussagen in der Bibel, die diese Verlorenheit unmissverständlich verdeutlichen. Und der erste Aspekt der Verlorenheit ist, das muss man sich bewusst machen, jeder Negativgedanke ist wie die vollzogene Tat. Hass ist gleich Mord, der begehrliche Blick ist gleich Ehebruch, Habsucht ist gleich Götzendienst, Menschenfurcht über Gottesfurcht. Der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, du sollst Gott über alles lieben. Wir lieben diese Welt. Das ist der Zustand der Verlorenheit. Und der dritte Aspekt, ein unendliches Misstrauen gegenüber Gott, die Unfähigkeit, Gott wirklich zu vertrauen. Wie werde ich nun damit fertig? Wenn das meine natürliche menschliche Kondition ist, die ich nicht verändern kann, wenn ich in diesem wenn ich diesen biblischen Anspruch sehe und ernst nehme, dann muss jeder von Natur aus bekennen, unendlich weit entfernt, den ich nicht erfüllen kann. Und wisst ihr, worin sich die Geringschätzung des gekreuzigten Christus noch zeigt? Nämlich in der Religiosität. Wenn Paulus sagt, ihre Ehre ist in ihrer Schande. An diesem Punkt spricht Paulus von Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechte Menschen erachten das Kreuz Christi für gering. Sie meinen, sie müssen noch etwas zu ihrer Erlösung beitragen. Und an keiner Stelle spricht Paulus so verachtend als bei dem Thema der Selbstgerechtigkeit. Er kann in Philipper 3 sagen, ich, der ich nach dem Gesetz ein Pharisäer bin, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Um seinetwillen erachte ich es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Diese Menschen glauben, sie sagen, sie glauben, dass Jesus für sie gestorben ist, aber sie glauben auch, das reicht letztendlich zu ihrer Errettung nicht aus. Und das sind die Feinde des Kreuzes Christi. Diese erfahren keine wirkliche Erneuerung in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Sie bleiben die Alten, obwohl sie formal zu dem Evangelium stehen. Sie haben nur ein christliches Mäntelchen an. Und was für ein hartes Urteil spricht Paulus hier über sie. Ihr Ende ist die Verdammnis. Jetzt. Das zweite Kennzeichen ist ihre irdische Gesinnung. Paulus spricht davon, dass ihr Gott der Bauch ist. Dieser Ausdruck verwendet Paulus auch in Römer 16, wenn er die Römer davor warnt, dass falsche Lehrer in die Gemeinde kommen. Da sagt er zum Beispiel, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Rede verführen sie die Herzen der Arglosen. Im Kern geht es diesen falschen Christen nicht um Christus, sondern um sich selbst. Und das kann auch im ganz frommen Gewand erscheinen. Alles dreht sich letztendlich um sie selbst. Man sucht innere Befriedigung durch menschliche Anerkennung und diese Art zu leben, das nennt man eine irdische Gesinnung. Und diese haftet ihnen an, diesen falschen Christen, und sie können es auch mit ihrem Willen letztendlich nicht einfach abwerfen wie ein altes Kleidungsstück. Er ist in dieser irdischen Welt und Gesinnung verhaftet und kann sich nicht davon befreien. Und das dritte Kennzeichen der falschen Christen ist, sie haben keine Zukunftshoffnung im Blick auf die Ewigkeit. Paulus sagt hier nun, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Irdische Gesinnung heißt, dass sich eben alles auf das Diesseits bezieht. Es dreht sich alles um das Haus, den Wohlstand, den Beruf, die Familie und so weiter. Wie in Bennys Geschichte, der moralisch nicht verwerflich gelebt hat. Das alles ist nicht schlecht und auch im Grunde nicht verwerflich. Aber das eigentlich Verwerfliche daran ist, dass unser innerer Fokus ausschließlich darauf fixiert ist und nicht auf unseren Herrn Jesus. Da besteht nicht der lebendige Glaube, dass Jesus uns das Bürgerrecht im Himmel mit seinem Blut erworben hat, nach Epheser 2. Da ist keine Sehnsucht nach Ewigkeit, nach unserem Herrn, nach Unvergänglichkeit. Christen haben eine Erwartung, dass sie ihrem Herrn entgegengehen dürfen und dass sie ihn sehen, wie er in Wahrheit ist. Wenn Jesus sichtbar wiederkommt, dann hat Paulus diese Hoffnung, wenn er sagt, was ist jetzt los? Das ist ja. Paulus sagt, der unseren vergänglichen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wenn diese lebendige Hoffnung in unserem Herzen ist, dann würden wir auch die Gegenwart mit allen Widerwärtigkeiten besser bewältigen. Wir hätten mehr Kraft und mehr Gelassenheit im Alltag. Und nun meine persönliche Frage an dich. Was glaubst du wirklich? Wenn du diese hier erwähnten Kennzeichen an dir erkennst, dass für dich Jesus als der Gekreuzigte keine große Rolle spielt, dass du in dieser irdischen Gesinnung gefangen bist und dass du keine echte Zukunftshoffnung hast, dann sei wahrhaftig und komm zu Jesus und bitte ihn, dass er dir die Augen öffnet für seine Herrlichkeit, dass du das erkennst. Gestehe ihm deine geistliche Blindheit ein. Aber wie kommen wir nun weg von der Geringschätzung des gekreuzigten Jesus? Gott muss uns die Augen öffnen, dass wir das Überragende in Jesus und in seiner Erlösung erkennen. Anfänglich in unserem Predigttext hat Paulus das falsche Christsein an dem diagnostiziert, in dem wie diese falschen Christen leben. Das heißt, dieser Glaube hatte keine lebensverändernde Kraft, wenn Paulus sagt, denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Das heißt also, der korrekte und lebendige Glaube an den gekreuzigten Christus, dass er wirklich lebensprägend und verändernd ist. Und jetzt ist doch die spannende Frage, warum ist das eigentlich so? Könnten wir das begründen, warum das so ist? Und dieser zwingende Zusammenhang zwischen Glauben und Leben, das entfaltet Paulus in Galater 3. Die Christen in Galatien standen in der Anfechtung, dass da Juden kamen und sagten, dass wir das Heil allein durch den Glauben an Jesus, der uns mit seinem Tod versöhnt hat, dass dieser Glaube nicht ausreicht. Das war in Galatien so. Und wir müssen da von unserer Seite noch etwas dazu beitragen. Das war ihre Message. Aber wer so glaubt, einerseits die Rettung durch Jesus und dann noch etwas dazu, der hat nicht diesen rettenden, lebensverändernden Glauben. Dieser Glaube, wo es darum geht, Glaube und Werke, der ist geisttötend. Das entfaltet Paulus in Galater 3. Und Paulus geht dort der Frage nach, was verändert mein Leben? Und hier spricht Paulus von dem Geist Gottes, der sich in unserem Leben wirklich als mächtig erweisen will. Und er stellt den Galatern eine ganz interessante Frage. Er fragt, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Durch was empfangen wir Gottes Geist? Und Paulus sagt hier ganz lapidar, durch die Predigt vom Glauben. Aber was gilt es denn zu glauben? Von welchem Glauben spricht Paulus hier? Dass wir an Jesus als den Gekreuzigten glauben. Einen Vers davor beschreibt Paulus wie ein Maler, beschreibt sich Paulus selber wie ein Maler, der ein ganz prächtiges Bild malt und der den Betrachter zum Staunen bringen soll. Wenn er sagt, in Galater 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Und jetzt, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das heißt, wenn wir wirklich glauben, dass Gott mir mit seinem Sohn und dessen Tod alles geschenkt hat, dann werde ich augenblicklich mit seinem Geist getauft. Das ist zwingend. Da brauche ich keine Zweifel haben. Da muss ich mir nicht die Hände auflegen lassen. Da brauche ich als Erweis seiner Geistesgegenwart auch kein Zungenreden oder andere spektakuläre Geistesgaben, sondern die alleinige Zusage, dass wer an den Gekreuzigten glaubt, dass dieser dann auch mit seinem Geist ausgerüstet ist. Und dieser Geist erweist sich dann auch in dem Leben seiner Kinder wirksam. Wenn Paulus sagt, der euch nun den Geist darreicht und jetzt und tut solche Taten unter euch, und jetzt kommt wieder der gleiche Passus, tut er es durch des Gesetzes Werke, also dass ich noch irgendwas machen kann, damit der Geist wirkt, oder durch die Predigt vom Glauben. Das heißt, sowohl der Empfang des Geistes als auch das Wirken des Geistes erlangen wir durch die Predigt vom Glauben an Christus, den Gekreuzigten. Ja, und die Predigt vom Glauben ist im Kontext des Galaterbriefs nichts anderes, dass Gott uns durch Jesus und durch seinen Tod in überragender Weise bereits beschenkt hat. Wir haben die Versöhnung, wir haben seinen Geist und wir haben das Wirken seines Geistes empfangen. Ich muss mir diesbezüglich nichts erarbeiten, sondern im Glauben darf ich in dieser neuen Wirklichkeit leben. Und möge Gott es dir schenken, dass du über dieses außergewöhnliche Gemälde, das die Apostel durch ihr Wort von Jesus als dem Gekreuzigten gemalt haben, dass dieses Bild einen tiefen Eindruck hinterlässt in deinem Herzen, sodass du mit Paulus einstimmen kannst. In Galater 6 sagt er, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Warum habe ich diese Predigt gehalten? Die anfängliche Geschichte von Benny, die ich hier kurz skizziert habe, die gibt es real und hat mich zu dieser Predigt animiert. Du kannst diese Lebensgeschichte unter YouTube finden, unter dem Thema, wenn der Glaube nur geheuchelt ist. Benny erzählt, wie Gott ihn wachgerüttelt hat. Amen.